Heute geht es um den 2021 Sales Engineering Compensation and Workload Report. Klingt ganz schön kompliziert, ist ganz einfach. Consensus, eine Software Company aus den USA, macht einmal im Jahr tatsächlich eine Studie, in diesem Fall mit über 1000 Antwortenden, die zu ihrem Job im Pre-Sales interessante Angaben machen. Wir werden da mal heute durchgehen, durch den gesamten Report. Natürlich vereinfachen wir hier und da. Und wir haben tatsächlich das als zwei Teile aufgesetzt. Wir werden nämlich erstmal hier, Jan und ich, über den Report sprechen. Und dann im zweiten Teil haben wir tatsächlich mit dem Geschäftsführer von Consensus und dem Marketingmanager ein Interview geführt. Das ist dann der zweite Teil dieser Miniserie. Sales Excellence, das ist dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic. Und an dieser Stelle spricht normalerweise mein Co-Host, der Jan. Aber heute ist Jan Gast. Willkommen im Podcast, Jan. Ich darf euch Jan kurz vorstellen. Jan ist Pre-Sales Leader bei SAP, 37 Jahre alt, extrem gut aussehend, spielt Videospiele und ein guter Freund von mir. Willkommen in der Show, Jan.
Ja, ich wollte schon immer mal Gast in meinem eigenen Podcast sein. Vielen, vielen Dank, lieber Tim, dass ich heute hier bei dir sein darf und für diese sehr liebevolle und fast erotische Anmoderation.
Okay, also ich weiß nicht, ob es so weit geht, aber okay. Also wir haben es ja aufgezogen. Ich meine, es ist im Prinzip jetzt mal so, wir werden durch diesen Report durchgehen und ich werde praktisch die einzelnen Erkenntnisse, die wir daraus ziehen konnten, dem Jan vorstellen. Vielleicht werden wir hier und da mal so ein bisschen drüber diskutieren. Manche sind auch langweilig, sage ich euch ganz ehrlich. Am Ende ist es vielleicht für euch eine schöne Möglichkeit, statt dieses 56 lange Seitendokument zu lesen, einfach hier diesen Podcast reinzuhören beim Sport und so weiter, einfach ein alternatives Medium anzubieten auf Deutsch. Das Interview, was ich vorhin übrigens erwähnt habe, das wird auf Englisch sein. Der Geschäftsführer ist natürlich Amerikaner, wie das eben immer so ist bei diesen Tech-Companies.
Und es kommt tatsächlich direkt morgen raus, also einen Tag nach der Folge, die wir hier gerade für euch machen.
Ein Novum. Kommen wir zum Report. Das Ding verlinken wir euch auch in den Shownotes. Das ist hinter so einer Leadwall, ne? Also gibst du eine E-Mail an dran und dann kannst du das Ding runterladen. Finde ich auch fair, weil die Infos schon gut sind. Knapp 1100 Menschen haben mitgemacht bei den Antworten. Man muss dazu sagen, es ist sehr verteilt über den Globus. Die meisten kommen auch hier bei den Antwortenden aus den USA. Aber immerhin haben knapp 100 aus Europa geantwortet, wohlgemerkt ohne UK. UK wird immer separat aufgeführt. Also praktisch der Euroraum ist eine eigene Kategorie. Da kommen immerhin 100 dazu. Ich glaube, in UK kommen nochmal 100 dazu oder so. Ja, also das sind so die Zahlen, die wir aus Europa hier bekommen haben. Was ich schon ganz bemerkenswert fand, das war auch schon die erste Statistik und es wird heute natürlich ein bisschen zahlenlastiger. 40% der Antwortenden, ich sage es eigentlich gerade gendermäßig total richtig oder falsch, ich bleibe jetzt bei Antwortenden, ne? Das ist neutral, glaube ich. 40% Führungskräfte, 60% MitarbeiterInnen. Was mir hier mehr aufgefallen ist, sehr viel, also überproportional viele Führungskräfte, ne? Wenn das mal ins Verhältnis setzt, irgendwie, also 4:6. 4 von 10 Antwortenden sind Führungskräfte. Würde ja bedeuten, jede Führungskraft hat 2 Mitarbeiter, wenn das repräsentativ wäre, aber irgendwie hatten die Führungskräfte einfach mehr Bock mitzumachen. Ja, das war jetzt mal so den Rückschluss, den ich daraus gezogen habe.
Ja, oder einfach viel Zeit, ne?
Also. Genau. Auf jeden Fall mal ein Grund, Manager zu werden. Weiterhin 80% der Antwortenden sind Pure Software Plays, also einfach Pre-Sales, Sales Engineers, die in reinen Softwareunternehmen arbeiten. 10% haben auch noch Hardware mit dazu und den Rest kannst du eigentlich knicken, nicht weiter relevant. Also hauptsächlich Software Play. Jetzt kommt ein Teil, der freut mich besonders, Jan, weil wir es schon extrem lange nicht mehr hatten. Ich hoffe, unser Publikum weiß es zu schätzen. Wir müssen ein paar kurze Begriffsklärungen machen. Aber es sind nur 2 oder 3 Begriffe, es wird alles sehr übersichtlich. On-Target Earnings, OTE. Ja, was ist das, Jan? Kannst du es kurz mal in deinen eigenen Worten beschreiben für den oder diejenigen, die es nicht kennen sollten?
Ja, das ist, wenn du sozusagen deine Ziele erreichst zu 100% plus dein normales Basisgehalt, was du dann verdienen würdest. Ne? Also nehmen wir an, du kriegst, weiß ich nicht, 50.000 Euro Fixgehalt und 20.000 Euro ist dein Bonus und der Bonus ist gekoppelt an, wir müssen 1 Million Umsatz machen und wir machen genau 1 Million Umsatz und du kriegst genau diese 20.000 Euro und hast in Summe dann die 70. dann bist du bei deinem OTE mit den 70.
Genau. Also, genau, ja, On-Target Earnings, 100% Zielerfüllung plus Basis. Genau, das ist das OTE. Und dann gibt es natürlich noch das Basis. Beide Zahlen werden wir uns gleich mal anschauen, wie da die Statistiken sind. Eine weitere Wortklärung. Und ehrlich gesagt bin ich mir da nicht sicher, ob ich durcheinander gekommen bin oder ob Konsensus durcheinander gekommen ist. Aber sie verwenden, wie es wahrscheinlich der gute Statistiker tut, nicht unbedingt immer den Durchschnittswert, sondern den Median. Und jetzt zitiere ich kurz die Wikipedia. Ist nur zwei Sätze, ist nicht wild. In der Statistik ist der Median ein Mittelwert und Lageparameter. Der Median der Messwerte einer Urliste, geiles Wort, ist derjenige Messwert, der genau in der Mitte steht, wenn man die Messwerte der Größe nach sortiert. Ich gebe euch ein Beispiel, dann wird es, glaube ich, ganz klar, sind nur fünf Zahlen. 1, 1, 2, 4 und 37. Ja, da steht die 2 genau in der Mitte, das heißt, die Median von dieser Liste wäre 2. Der Durchschnitt, wohlgemerkt, wäre 9. Ja, wenn ich also alle aufaddiere und dann durch 5 Zahlen sind, durch 5 Teile kommt 9 bei raus. Also der Unterschied zwischen Median und Durchschnitt kann manchmal sehr groß sein. So, Konsensus schreibt in diesen Ergebnissen häufig den Median, wobei dann auch immer noch die Frage ist, okay, streiche ich die Extremfälle am unteren oder am oberen Spektrum weg? Ihr merkt, es wird ein bisschen statistisch hier, aber hoffentlich war es das damit jetzt auch schon. Alright. Wenn wir jetzt gleich, und das wird der Einstieg sein, ne? Der Report ist in zwei Teile unterteilt. Einmal die Gehälter, sowohl Basis als auch On-Target Earnings. Und im zweiten Teil geht es dann um so die ganzen Workload-Themen. Da sind insgesamt, glaube ich, 20 verschiedene Dinge. Die gehen wir auch alle der Reihe nach schnell mal durch. Wo es dann eher so Anzahl der Demos, Anzahl der Arbeitsstunden und so weiter. Ne? Also die beiden Bereiche gibt es, Salary und dann Workload. Die Zahlen hat Konsensus auf US-Dollar normiert. Ja, natürlich werden ihre Gehälter in Euro angegeben haben und Konsensus hat es auf US-Dollar normiert, um eine bessere Vergleichbarkeit zu schaffen. Das ist auch okay. Und wie gesagt, sie haben es nach USA, UK und Europa aufgeteilt und dann eben Führungskraft, Einzelmitarbeiter und Basis und On-Target Earnings. So, das war jetzt das ganze Vorspiel. Kommen wir mal zu den Ergebnissen. Man kann feststellen, global sind die Einkommen ziemlich heterogen verteilt. Ja, also der Median beim OTE für den Einzelmitarbeiter, also nicht die Führungskraft. Sind die USA und Australien deutlich vorne mit 170.000 US-Dollar im Jahr. Schon Brett, würde ich mal sagen.
Ja, ja, ist auf jeden Fall eine Ansage. Und ich denke, also ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, ne, dass man bei dem, was wir tun, durchaus gut verdienen kann.
Schlusslicht global betrachtet ist dabei Indien mit 31.000 US-Dollar. Und im Euroraum immerhin OTE 120.000 Euro. Ja, also man merkt hier auch nochmal deutliche Unterschiede zwischen USA und Europa. Man muss dazu sagen, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, ich habe dazu mir parallel nochmal ganz kurz den Big Mac Index angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, können wir auch in die Show-Notes packen. Hab den Link schon rausgesucht. Das ist ja im Prinzip so ein Vergleichbarkeitsmittel für die Kaufkraft. Und der Big Mac kostet in den USA anscheinend heute um die $5.66. Und in Indien zum Beispiel nur $2.59. So, das ist ungefähr die Hälfte. Aber trotzdem verdienen die Inder deutlich weniger als die Hälfte als die US-Amerikaner. Nämlich, also die 170 geteilt durch 31 ist nicht 50%. Ja. Das heißt, man verdient in den USA auch überproportional viel. Hm. Wenn ich jetzt diese vereinfachte Betrachtung mit dem Big Mac Index herhalte.
Ja, ich meine, ich finde, unabhängig von den Zahlen, ne, muss man vielleicht auch noch so ein bisschen das Gesamtenvironment dann in den Kontext setzen. Also wenn wir über Salary, finde ich, sprechen, dann kann ich dann immer nur diese blanken Zahlen mir angucken und sagen, okay, da ist jetzt USA, was das 170.000 Dollar sind, ungefähr 140.000 Euro versus 120, also 20 Unterschied. Also wenn ich mir drüber Gedanken mache, wäre es jetzt wert, deswegen in die USA zu gehen, würde ich mal spontan sagen, nee, da gibt es noch ein paar andere Parameter, die mit reinspielen. Kündigungsschutz, Versicherung, Benefits, die man vielleicht in Deutschland von seinem Arbeitgeber bekommt und. Also das wäre für mich immer eine Gesamtbetrachtung, ne, unabhängig
absolut
von der Kohle
allein. Soweit geht es jetzt hier auch nicht. Ja, aber es ist ein fairer Hinweis. Das Base Salary haben Sie auch erfragt. Da liegt der Median in der Eurozone bei 90.000 US-Dollar. Ja, das heißt, 90.000 US-Dollar fix plus nochmal, ne, der OTE war bei 120, nochmal 30 variabel obendrauf. Ganz spannend fand ich hierbei, Und die Folge mit dem Garen Hess, die haben wir schon aufgenommen. Ja, also der Geschäftsführer von Consensus, dem habe ich die Frage auch gestellt. Spannend fand ich dabei, nur 25% haben eine individuelle Quote von den Einzelmitarbeitern im Pre-Sales. Ja, ist, also rein autobiografisch betrachtet, ist es bei mir fast nie so gewesen. Ich habe fast immer eine Direct-Quote, ist auch jetzt so, finde ich auch gut. Ja, kulturelles Thema.
Ja, ich, also kulturelles Thema, ne, mit Sicherheit, aber ich würde schon auch sagen, so ein Führungsthema, ne, und wie durchdacht das so alles ist, so dieses, also auch wie wird Presales in deiner Company gesehen, welchen Beitrag leisten die, was erwarte ich von denen?
Das ist ein guter Punkt und sorry, dass ich dich unterbreche, ich will, also zu lange will ich darüber nicht philosophieren, weil sonst wird es zu lang, wäre ich hier mit den, wir haben noch einige Sachen, die wir durchgehen dürfen, aber der Punkt, den du gerade ansprichst, den Influence und das Ansehen von Presales ist auch einer dieser Workload-Aspekte, können wir uns da dann direkt mal anschauen. Was ich noch spannend fand, das OTE ist knapp 10% höher bei den Menschen, die eine direkte Quote haben. Also, wenn du das Maximum rausholen willst, schau dich nach Arbeitgebern um, bei denen du eine Direct-Quota hast. Wäre mal der direkte Rückschluss. So, das waren jetzt die Einzelmitarbeiter. Springen wir zu den Führungskräften. Da sind die OTEs in den USA bei $231,000 und im Euroraum bei $165,000. Jan, du bist ja Pre-Sales-Manager. Du fällst also hier drunter, aber mal ganz ehrlich, für 165 km, ja, da stehst du doch nicht aus dem Bett auf, oder?
Wie heißt das vor Gericht? Aber ich verweigere die Aussage.
Ja, fair enough. Genau, hier auch nochmal das Base. Das liegt im Euroraum hier bei $120,000. Und immerhin 37% haben eine Direct-Quota. Also bei der Führungsebene geht es dann ein bisschen mehr los. Auch hier fand ich es echt überraschend gering, ne? Aber okay.
Ja, ich glaube, das wäre mal wieder eine eigene Folge, ne?
Ja, das ist ein großes Thema.
Näher zu beleuchten.
Ja, absolut. Zu dem Punkt, den du vorhin vollkommen berechtigt aufgebracht hast, Gehalt ist natürlich nicht alles. Sie haben es auch mal gefragt, wie viele nehmen eigentlich an so einem Stock-Programm teil? Wer hat die Möglichkeit, Anteile des Unternehmens zu kaufen? Sie haben jetzt dabei nicht geschrieben, ob das sich nur dann unter Unternehmen handelt, die auch börsengelistet sind, weil manchmal kriegt man ja auch Equity, wenn es jetzt nicht ein börsengelistetes Unternehmen ist, gibt es ja auch. Wie dem auch sei, für 50% der Antwortenden war das der Fall. Also das fand ich dann schon cool. Ja, also das ist etwas, was ich persönlich auch immer gut finde, weil ich einfach denke, okay, ja klar, variables Gehalt ist toll, aber wenn ich praktisch Teil dieser Erfolgsstory sein kann, dass mir ein kleiner Teil dieses Unternehmens gehört, fühlt sich immer noch ein bisschen besser an.
Ja, ich finde das auch ein ganz tolles Mittel auch, ne? Was ja, sag ich mal, zusätzlich zu deinem Gehalt, finde ich, so ein Asset ist, was man durchaus in Betracht ziehen kann, sofern dein Unternehmen börsennotiert ist und diese Möglichkeit dir anbietet.
Ja, der Wert liegt übrigens bei 70% für Führungskräfte. Also 50% für normale, Anführungszeichen normale Mitarbeiter und 70% für Führungskräfte. Der letzte, wie ich fand, bemerkenswerte Punkt bei den Gehältern war das Thema Einstiegsgehalt, und ich muss das Wort kurz erklären, weil Einstieg bezieht sich jetzt nicht auf, ich komme von der Universität oder mache meine Ausbildung fertig und arbeite dann im Pre-Sales, sondern Einstieg im Sinne von, ich fange bei einem neuen Arbeitgeber an. Das kann ich auch noch mit 50 machen, wenn ich möchte, beispielsweise. Und das haben sie über alle Altersgruppen hinweg, haben sie das mal erfasst. Und was man sieht, ist, dass in manchen Ländern, ich glaube in Australien und UK war es der Fall, dass du, wenn du einsteigst, ein höheres Grundgehalt hast als Leute, die länger in der Company waren. Auch das diskutieren wir morgen, wenn der zweite Podcast der Serie rauskommt mit dem Garen. Ein spannender Punkt. Ach, jetzt habe ich doch noch einen kleinen Punkt. Ein kleines Trivia. Teilweise ist das Einstiegsgehalt von Individuen auch höher, sogar von den Führungskräften. das hast du dann teilweise auch, solche Sachen. Das ist dann nochmal besonders krasser Kontrast.
Ja, ich glaube aber, das hängt also wirklich halt stark davon ab, wo bist du unterwegs, wie spezialisiert ist das Ganze, ne? Und wenn du halt in der Nische bist zu einem Thema, was super exklusiv ist, wo du Deep Knowledge und viel Expertise brauchst, dann haben die Leute auch irgendwann kapiert, was sie wert sind. Ist ganz klar.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich habe irgendwo mal so einen Satz aufgegriffen, ich weiß gar nicht, wo es war, irgendein Buch, keine Ahnung. Dein Gehalt ist eine Repräsentation deiner Ersetzbarkeit. Und das zahlt genau auf das ein, was du gerade gesagt hast. Ne? Also je spezieller ich bin, desto schwerer ich zu ersetzen bin, desto mehr spezifisches Wissen ich habe und es natürlich auch gebraucht wird. Ne? Nur dann ist ja man ja auch ersetzbar. Ne? Wenn jemand ist, der sehr viel spezifisches Wissen hat, was keiner braucht, dann will ich ihn auch nicht ersetzen. Ja, alright. Das war mal so die Zusammenfassung des ersten Teiles zu den Gehältern. Und jetzt kommen wir mal zum zweiten Teil. Wie gesagt, das war so Workload, Arbeitslast, Aufgaben, KPIs. Ich glaube insgesamt, also ich habe mal 20 rausgesucht. Wie gesagt, ist echt viel. Über manche werden wir einfach rüberspringen, weil die teilweise jetzt auch nicht so mega spannend sind. Manche sind aber ganz cool. Gehen wir auf der Reihe nach durch. Die erste Frage war, für welche Aktivitäten hast du oder dein Team Verantwortung? Mehrfachnennung war möglich. So Jan, Top 3 Verantwortung im Pre-Sales. Kannst du mir nennen? Kannst du mal raten?
Demo?
Mhm. Platz Nummer 1.
Discovery?
Ist mit dabei, nur auf Platz 4.
RFP?
Richtig, Platz Nummer 2. Und den dritten löse ich auf. Da kommst du, glaube ich, jetzt zu so schnell nicht drauf, obwohl es schon irgendwie auch naheliegend ist. POCs.
Ja, pfui.
Genau, pfui. Und ich habe mir auch so dahinter geschrieben, Discovery auf Platz 4. Warum? Ja, warum? Aber okay. Über die Wichtigkeit von Discovery haben wir schon zu Genüge auch auf diesem Podcast diskutiert. Lass uns lieber zum nächsten Punkt kommen. Dort wird nämlich gefragt, was sind eurer Meinung nach die Aktivitäten, die am meisten Einfluss auf den Erfolg haben? Und jetzt kommst du, Jan. Nämlich Platz Nummer 1 ist die Discovery. Also alle sind der Meinung, Discovery ist eins der wichtigsten Dinge oder das wichtigste Ding, wenn es um den Erfolg geht. Und auf Platz 2 sind technische und customized Demos geben und auf Platz 3, ich zitiere jetzt mal auf Englisch, Architecting Solutions. Keine Ahnung, wie ich das vernünftig jetzt so smooth mal auf Deutsch übersetzen kann, aber das ist der Punkt 3.
Ich meine, ich würde vielleicht ergänzen, also ich könnte mir vorstellen, kann jetzt natürlich von uns keiner beweisen, dass Discovery auch so ein bisschen stellvertretend für, ich sag mal, den Dialog mit dem potenziellen Kunden steht, auch im Sinne so von Thought Leadership und den in die richtige Richtung zu bringen und ein Partner zu sein, also nicht nur stumpf irgendwie Fragen zu stellen, sondern wirklich diesen Mehrwert-Dialog mit dem zu führen.
Ja. Ja, das ist sowieso so ein Punkt, der ist mir grundsätzlich beim Lesen des Reports mal aufgefallen, diese Terminologie, die wir verwenden. Da hat ja auch irgendwie jeder so ein bisschen ein anderes Verständnis von. Ne? Was ist denn jetzt wirklich eine Custom-Demo? Was bedeutet denn wirklich Discovery? Ist da Qualification schon mit drin oder trennen wir das strikt? Also es ist halt irgendwie so auch so nicht
grau.
Ja, genau, es ist nicht hart definiert. Okay, nächster Punkt. Das Verhältnis ist schön, auf Deutsch funktioniert das gar nicht so gut. Das im Englischen heißt das Ratio. Also das Verhältnis anzahlmäßig, wohlgemerkt, von AEs zu SEs. Naja, ich nehme jetzt vorweg, in den meisten Companies ist es bei 3:1 oder 4:1. Meines Erachtens keine große Überraschung. Klar, da waren auch Extremfälle drin, ne? Wie so 16:1. Ihr bei SAP, ich weiß nicht, da gibt es ja auch spannende Sachen, je nachdem, welche Perspektive du ansetzt.
Ja, ich glaube, das hast du in vielen Bereichen. Ne? Das, also erstens mal die Frage ist, also wie definiere ich denn diese Ratio? Ne? Der Controller, Und so ist es ja in dem Report auch, der sagt halt, ich habe hier, ich setze mal in der Abteilung oder in einem Bereich eine Anzahl Vertriebler und eine Anzahl Preseller und die setze ich ins Verhältnis und dann kommt irgendwas raus. Ne?
Ja, genau.
Aber man könnte ja auch sagen, da gibt es noch sowas wie Know-how, Industry Focus, whatever, ja, also Parameter, die das einschränken oder verändern. Und wenn du so drauf guckst, ist deine Ratio vielleicht anders. Und bis dahin hat noch keiner gesagt, das ist gut oder schlecht.
Ne? Ja, genau. Also,
das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber auch da, glaube ich, gibt es verschiedene Blickwinkel, wie du drauf gucken kannst. Und klar, aus Controller-Sicht, der einfachste ist halt Köpfe versus Köpfe. Und solang da irgendwas steht, was sich halbwegs gut anhört, dann ist es erstmal positiv aus Controller-Sicht.
Das ist ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast. Endlich sagt er noch mal was Sinnvolles. Echt super.
Ich bin ja heute Gast, ich muss ja ein bisschen was Sinnvolles sagen.
Weil ich habe mich auch gefragt, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit dieser Antwort? Ne? Also ich freue mich ja, dass die diese Study machen und die werden sie jetzt anscheinend auch jedes Jahr machen und ich lese auch schon gerne. Wobei das halt so eine Frage ist, wo ich mir sage, okay, also kann ich daraus jetzt eigentlich was Sinnvolles ableiten oder ich nehme es einfach mal so hin. Das war jetzt so eine Frage, dann nehme ich es mal hin, genau aus den von dir genannten Gründen. Weil eigentlich ist, also, ne, wie misst du es und warum misst du es überhaupt? Moving on. Demo Lag Time, fand ich auf Englisch so schön. Im Konkreten war die Frage wie folgt gestellt. Im Durchschnitt, wie viele Wochentage liegen zwischen Kundenanfrage nach einer Demo bis zum tatsächlichen Demo-Termin? Also Kundenanfrage nach Demo kommt, wie viel Zeit vergeht, bis dann tatsächlich die Demo stattfindet? Hast du einen Tipp?
4 Stunden.
4 Stunden?
Ja, ich bin jetzt der Seller. Also kommt rein und dann machen wir das doch, oder? Na, also ich würde sagen, irgendwas zwischen 2 und 5 Tagen.
Ja, also 70% der Antworten und damit auch der Median sagen 5 Tage. 5 Werktage wohlgemerkt. Lustig fand ich, von denen auf diese Frage Antworten einkommen, waren 838 Antworten. Und 11 davon haben gesagt, mehr als 30 Werktage. Fand ich irgendwie cool. Aber okay, klar, du hast eben auch sehr spezifische Lösungen, die hoch anpassbar sind. Und dann dauert es vielleicht auch mal so lange, bis man mal so eine Demo fertig gebaut hat. Hm. Oder die Pipeline ist einfach zu voll, ne? Kann auch sein.
Es ist ja auch wieder ein bisschen jetzt schwarz und weiß, ne? So ist jetzt als Demo, als wäre Demo immer das Gleiche und dasselbe und hätte die gleiche Komplexität und so weiter. Und du hast ja auch ganz viele verschiedene Organisationen, wo die Leute rauskommen. Also das könnte man ja auch nochmal weiter aufdröseln. Ne? Ist das wirklich eine Custom-Demo? Ist das speziell angepasst? Schickst du die Leute in, was weiß ich, eine Videoloop oder so, dann hast du auch keine 5 Tage, sondern dann kannst du direkt was machen. Also da kommen wir ja ganz schnell wieder dazu, wie bist du organisatorisch aufgestellt, um möglichst gut und effizient und skalierbar dem Anfragenden da was bieten zu können.
Ja. Einen Funfact habe ich noch, der vielleicht auch lehrreich sein könnte. Der Median liegt bei nur 4 Tagen, also immerhin, rechne ich richtig, 20% weniger. Wenn der Vertrieb selber ein paar Demo-Basics beherrscht. Könnte ein interessanter Hebel sein. Sales beherrscht selber ein paar Demo-Basics, kann ich diese Zeit direkt ein bisschen nach unten schrauben.
Ja, und der Pre-Sales kann sich fragen, was können wir denn dem Sales geben, damit er anfängt, das zu tun?
Ja. Kommen wir zu Punkt 5. Wie viel Zeit wird mit einer einzelnen Demo verbracht, inklusive Vorbereitung der Demo selbst und Nachbereitung? Im Median 2,5 Stunden. Ich persönlich war überrascht, dass es so wenig ist, weil ich nicht wüsste, wie das. Also, ich habe jetzt, glaube ich, 3 Software Companies gesehen. In keiner von diesen 3 hätte das mit 2,5 Stunden ausgereicht. Niemals. Da kommt ja, also es fängt ja schon an mit dem Alignment, ne? Also gerade heute hatte ich einen neuen Deal, kam rein, habe ich erstmal mit dem Seller 40 Minuten gesprochen. Ja, fällt ja auch schon da rein. Das ist Preparation.
Ja, also ich meine, wenn du vielleicht wirklich ein straightforward Produkt hast, hochstandardisiert und du hast irgendwie so 20, 25 Minuten eigentlich Standard-Demo um bestimmte Punkte, also keine Ahnung, vielleicht jemand kennt Calendly oder so, ne? Da könnte ich mir das vorstellen. Das kannst du krass durchstandardisieren und ist mal blöd gesagt immer das Gleiche, gibt so ein paar, vielleicht was Integration angeht, Abweichungen und so, die habe ich aber irgendwann auch mal drauf. Dann sage ich, okay, das kann ich so durchtakten. Ne? Aber bei dem, was wir beide ja auch machen, was wirklich komplexe Business-Software ist, da reden wir hier gerade über so ein Intro-Meeting.
Ja, genau.
Wo ich eigentlich gar nicht dabei sein will, weil wir haben den Sales ja enabled, das kann der alleine machen.
Ja, und also die Sache ist ja, wenn ich... Ja, ich finde es auch krass. Ich meine, bei einfachen, also es gibt ja auch einfache Business-Software. Du hast gerade ein schönes Beispiel genannt, ne? Calendly, wir erwähnen es oft, weil es einfach toll ist. Wir kriegen kein Geld von denen, noch nicht. Aber da brauche ich im Prinzip gar keine Demo, ne? Also wir haben die Lizenz gekauft, ohne jemals eine Demo gesehen zu haben. Und da stellt sich die Frage ja gar nicht. Okay, moving on. Wir sind bei Punkt 7. Wie viele Demos pro Woche gibst du im Schnitt? Jan?
Ja, it depends, ne?
Also bei dir ist doch null.
Bei mir ist sowieso immer alles null. Das muss man dazu sagen. Nee, aber auch wenn ich jetzt, sag ich mal, mein Team anschaue, ne, es kommt einfach stark drauf an, weil was hast du halt für Cases? Wie stark ist es customisiert und so weiter?
Ja, wir kürzen es ab. Die Antwort lautet hier in dieser Studie zumindest, der Medianwert lautet 3 Demos pro Woche macht der Pre-Sales im Schnitt. Ich glaube, bei mir persönlich kommt das vielleicht sogar hin. Vielleicht ein bisschen weniger. 2 bis 3 im Schnitt. Ist egal. Nächster Punkt, Nummer 8. mit wie vielen Stakeholdern pro Deal spricht der Pre-Sales? Der Medianwert kam heraus bei 6. Knapp 6. Hm. Und das steht so ein bisschen im Kontrast. Und ja, da sprich du bitte.
Ne, ich muss sagen, also ich finde es ja schon krass viel. Ne? Also wohl wissend, dass wir ja aus verschiedensten anderen Studien und von Leuten gelernt haben, dass, glaube ich, momentan so Average Stakeholder bei, wo sind wir, zwischen 15 und 20, ne?
Genau, 13 bis 14 sagt die aktuelle Gartner-Studie dazu.
Mhm. Für, also um dann wirklich so ein Closing machen zu können, dass da so viele Leute involviert sind. Und wenn ich jetzt sage 12, 13 oder ja 12, 13, dann ist es ja fast schon mal die Hälfte von denen. Ne? Wo ich sage, finde ich schon eine ganze Menge, also halt immer noch nicht alle.
Ne? Also genau, es ist noch ein Gap da. In dem Report haben sie ja auch gesagt, eine Maßnahme, um diesen Wert eben irgendwie höher zu bekommen, also die durchschnittlichen 6 auf die 13 bis 14 zu bekommen, ist sowas wie Education im Bereich Buyer Enablement. Oh meine Güte, so viele englische Wörter. Aber ich übersetze es jetzt nicht. Und mein Gedanke war, warum ist denn eigentlich unser Anspruch, dass die Zahl gleicher wird? Also ist es irgendwie nicht normal, dass vielleicht der Pre-Seller nicht mit allen Stakeholdern spricht? Also muss ich jetzt auch noch anfangen, mit den Anwälten über die Preise und über die Vertragsparagraphen zu diskutieren? Kann ja auch nicht das Ziel sein, ne?
Also ich kann nur sagen, meine persönliche Meinung und auch Erfahrung ist, wahrscheinlich erwischst du eh nie alle. Ne? Du wirst wahrscheinlich nie da super intensiv mit jedem reden, der irgendwie beteiligt ist. Und dass du das durchaus aufteilen solltest. Also stell dir vor, du versuchst in jedem deiner Engagements mit diesen 13 Leuten zu reden. Ja. Kannst du ja zusperren. Und deswegen finde ich 6 eigentlich schon eine ganze Menge. Ne? Und wenn es die richtigen 6 sind, Fachbereich etc. und du da eine gute Beziehung aufbauen kannst und vertrauensvoll, dann find ich das erstmal sehr, 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 sehr positiv. Und ich finde auch, dass man die Stakeholder da durchaus sinnvoll aufteilen kann. Ne? Also jetzt haben wir jetzt mal Pre-Sales im Gespräch mit der Legal-Abteilung oder mit dem Pricing-Manager jetzt erstmal nicht zwingend. Ne?
Punkt 9. Prozentsatz an unqualifizierten Demos. Da haben wir es. 30% sagen im Median ist die Anzahl der unqualifizierten Demos. Also ein Drittel der Demos, die die Personen hier geben, sind im Prinzip unqualifiziert. Geht teilweise hoch bis zu 80%, wo ich mir auch denke, okay, also vielleicht gehört Qualifizierung einfach nicht zu einem Vertriebsprozess dazu. Also auch crazy. Es waren auch wenige, ne, die 80% gesagt haben. Aber immerhin 107, also 847 Leute haben die Frage beantwortet, 107 davon sagen 50% und mehr.
Ich finde das heftig, ne? Also ich finde das richtig, richtig heftig, weil
da schlummert noch Potenzial.
Ja, brutal, ne? Also Organisation, Prozess, Qualifizierung, macht ihr das überhaupt? Habt ihr ein Ideal Customer Profile? Also wisst ihr eigentlich, mit wem ihr reden wollt oder nicht und so weiter? Und du verbrennst ja brutal Ressourcen und Geld. Also wenn du wirklich up to 50% da Bullshit einfach nur machst, das, also die fehlen dir ja woanders. Und deswegen, also wie du sagst, ich finde, da ist eine Menge Potenzial und das sollten sich auch die Verantwortlichen in solchen Organisationen mal angucken und überlegen, wie können wir das sinnvoller gestalten. Ne? Und ich finde, irgendwann hat es auch einen Impact auf deine Leute. Also wenn die Hälfte meiner Engagements scheiße ist, habe ich irgendwann die Schnauze voll.
Ja.
Und dann gehe ich woanders hin, ne?
Ja, man muss ja auch dazu sagen, um es jetzt mal so, also aus unserer persönlichen Brille zu sehen, das ist jetzt ein Report von Consensus. Consensus macht Demo-Automation, ist natürlich jetzt hier auch so eine Statistik, mit der ich extrem gut für so Demo-Automation argumentieren kann. Ne? Weil bevor ich meine Leute auf unqualifizierte Demos schicke, dann mache ich doch lieber sowas.
Willst du unterstellen, dass sie ihren eigenen Report fälschen, oder?
Nee, das, nee, das glaube ich nicht, aber wenn man die Frage stellt, ne, das ist ja auch okay, dass sie da ein bisschen in ihrem eigenen Interesse irgendwie die Fragen stellen, finde ich vollkommen legitim.
Ja,
wir lernen ja auch was darüber.
Ja, die Frage an sich finde ich ja valide.
Ne? Also, absolut.
Ich glaube, dass dir jetzt auch keiner weder aus Pre-Sales oder Sales oder auch Controlling widersprechen würde, hey, wenn wir es schaffen könnten, eine höhere Anzahl an qualifizierten Engagements zu haben, dann also wären ja alle, glaube ich, erstmal dafür, ne? Weil es hat ja nur positive Nebeneffekte.
Ja. Punkt Nummer 10 von 20. Arbeitswoche. Wie lange arbeitest du im Schnitt pro Woche? Ja, die Antwort war median 45 Stunden. Ja, und als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, ja, Vertrieb kommt irgendwie in Sinuskurven. Ne? Ich glaube, so die durchschnittliche Woche, die gibt es gar nicht. Es gibt Wochen, wo du einfach nicht so viel Pipeline hast und dann kommt es auf einmal alles gleichzeitig. Aber hey. In der Kombination haben sie noch eine zweite Frage gestellt und zwar, die ist ich musste sie zweimal lesen, sagen wir es mal so. Was war die höchste Anzahl an Arbeitsstunden innerhalb einer Woche in den letzten 12 Monaten? Also praktisch, was ist so die Peak-Auslastung? Und da war dann die Antwort im Median 60 Stunden.
Und das ist jetzt also globale Response über alle Regionen
ich
hinweg.
Ich bin gar nicht sicher. Also wir haben ja auch hier ein bisschen vereinfacht jetzt hier, um das auch ein bisschen im Rahmen zu halten, der Zeit halber. Kann sein, dass die das auch nochmal aufbrechen nach Region. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Müssen wir mal im Report nachschauen. Größe des Portfolios. Frage Nummer 12. Wie viele verschiedene Lösungen betreust du? Im Median Antwort 5. Und ungefähr 90% der Stimmen, das habe ich jetzt mal selber so gepeilt, nach der Grafik, die da drin ist, 90% der Stimmen haben so 1 bis 10 Lösungen. Es gibt aber auch im anderen Extrembereich, es gibt 28 Antworten, die betreuen 45 Lösungen oder mehr. Also denke ich mir auch. Also wie kann man denn 45 verschiedene Softwarelösungen unterstützen im B2B-Kontext? Ja, also das geht doch eigentlich nicht.
Naja, also vielleicht ist die Frage, wie die Lösung interpretiert haben, ne? Wenn du sagst, ich habe eine Plattform mit 98 Modulen. Ja. Mag das noch irgendwie gehen, aber die Vorstellung fällt mir auch schwer, ja.
Frage Nummer 13, da haben sie die Antwortenden nach ihrer eigenen Einschätzung nach Generalist, Spezialist, ich kann diese Wörter nicht aussprechen, Spezialist befragt. Ja, danke. Ehrlich gesagt fand ich das total langweilig, darum gehen wir direkt eins weiter. Wer macht die Demo? Das ist wiederum ein spannender Punkt. Wer macht eigentlich die Demo? 70% sagen, die SEs machen es, 16% sagen SEs und AEs und die restlichen 12 verteilen sich auf irgendwelche Spezialfälle. Also immerhin, ne, bei 16% der Antwortenden machen es auch die AEs.
Also ich fände den Punkt von vorher ehrlich gesagt sehr spannend, aber das können wir wann anders machen. Okay. Und auch natürlich bei wer macht die Demo, also für mich unbestritten natürlich der Presales, ne, durchaus auch federführend. Aber ich finde es eigentlich immer sehr charmant, wenn du auch das miteinander machst. Ne? Und da meine ich gar nicht damit, dass der AE jetzt da immer wild rumklicken müsste oder so, aber Teil von der Story zu sein und vielleicht, weiß ich nicht, die Benefits, die Moderation, sich da die Bälle smart hin und her zu spielen, das kriegt einen ganz anderen Charakter. Und was du eingangs auch gesagt hattest, so mal diese erste Aufforderung nach, können wir es mal sehen, eigenständig handeln zu können, je nach Portfolio und Lösung natürlich, aber den Anspruch würde ich schon mal stellen.
Ja, ein extra Nugget habe ich an der Stelle. Der Vertriebsinnendienst macht heute doppelt so viele Demos wie noch vor einem Jahr. Also auch dort shiftet die Demo so ein bisschen den Funnel nach oben anscheinend.
Mega gut.
Ja, es sind immer noch wenig, ne? Ich weiß jetzt auch nicht die konkreten harten Zahlen, aber zumindest doppelt so viel. Ja? Also der Trend ist klar. Doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Ja. Frage 15. Benutzt du in deiner Company Demo-Automation-Werkzeuge? Und da haben sie auch so Videos und Webinare mit reingezählt. Ich verstehe nicht, warum Webinare da auftauchen. Für mich ist ein Webinar keine Demo-Automation. Vielleicht muss ich nochmal irgendwie, das war wieder bei den Begrifflichkeiten, eine Definition. Videos, okay. Ja, mache ich ein Recording. Können sich dann 10 Leute angucken, statt nur die im Meeting sind.
Ja, und ich meine, ein Webinar ist ja eigentlich das Gleiche, ne? Wie denn, es ist auch ein Recording von irgendwas und das kannst du auch x-fach wiederverwenden.
Ja, okay. Und so war es wahrscheinlich auch ausgelegt von demjenigen, der die Frage gestellt hat. Fair point. Die Antwort lautet, 45% sagen ja. Und es gibt einen Trend, mehr Automation, je größer die Organisation. Punkt 16. Training und Onboarding. Wie viele Monate dauert das Onboarding, bis ein Sales Engineer selbst Demos machen kann? Ich habe mir aufgeschrieben, erstens, ich finde die Frage doof. Zweitens, die Antwort lautet, im Median 3 Monate.
Okay, dann lass uns zur nächsten Frage gehen, wenn du das eh doof findest.
Nee, ich finde das Thema überhaupt nicht doof. Und ich meine, es ist ja nur eine Frage von ganz vielen. Von daher kann man jetzt auch nicht unterstellen, dass es aus dem Kontext gerissen ist. Aber es reduziert halt irgendwie diese Sales Engineering Rolle eben genau wieder auf das Demo machen. Und ich sage, wenn mein Ziel jetzt wäre, diesen Wert runterzubekommen, dann kann ich einem neuen Sales Engineer in meiner Company einfach 10 Recordings geben von einer 1-Stunden-Demo und die lernt er auswendig und dann kann ich den morgen da hinsetzen und dann macht er dir eine Demo.
Ja, bis die erste Frage kommt.
Noch nicht mal das, weil wenn ich ihm Recordings gebe von Kundeninteraktionen, dann hat er wahrscheinlich schon 90% der Fragen, die typischerweise gestellt werden, auch schon mal gehört und kennt auch die Antwort.
Fair enough, ja. Aber auch ist halt die Frage, was das Ziel ist, ne? Also ich glaube, dass dass so ein gewisses Basis-Enablement vollkommen sinnvoll ist, um die Leute mal in die Lage zu versetzen, gewisse Dinge tun zu können. Und ich glaube aber auch, dass Enablement oder Learning also dann nie aufhört, auch wenn du da 10 Jahre dabei bist. Das hört nicht auf.
Richtig, ja, genau. Ja. Frage Nummer 17. Woher werden Pre-Sales-Mitarbeiter eigentlich angeheuert? Tatsächlich zu 20% intern. Ja, haben wir jetzt bei uns auch einen Fall, vermutlich. Andererseits einfach von externen Companies, also wo Leute schon in Pre-Sales arbeiten und dann eben in unserer eigenen Company als Pre-Sales eingestellt werden. Oder von der Universität und so weiter. Spannend fand ich eine Antwortmöglichkeit, eigentlich nur aus Gag. Die Familie des Chefs. Okay.
Ja, ich dachte immer, dass die aus dem Überraschungsei kommen.
Punkt 18. Es geht um Sprachen. Welche Sprachen werden im Pre-Sales eigentlich gesprochen bei euch? Ja, und nur 56% der Antwortenden haben gesagt, dass sie in der Lage sind, die Sprache des Kundens lokal zu sprechen. Ja, um es mal ein bisschen greifbarer zu machen, keine Ahnung, US-Tech-Company kommt nach Deutschland oder will in Deutschland verkaufen und hat vielleicht nur in UK eine Niederlassung und verlangt dann vom deutschen Kunden, dass er Englisch spricht, und weil sie halt kein Deutsch können. So. Also in 56% der Fälle ist das so. Jetzt habe ich die Zahlen verdreht. In 32% der Fällen ist das so. Verzeiht mir, in 32% der Fällen ist das so. In 56% der Fällen, also doch die Mehrheit, wird die lokale Sprache unterstützt. Ja, und das ist natürlich dann in den allermeisten Fällen, handelt es sich um Englisch. Französisch und Deutsch sind auf Platz 2 und 3 tatsächlich an der Stelle. Wir kommen zu Punkt 19, dem vorletzten, aber sehr spannenden. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei der Wert 5 dafür steht, dass es gleichwertig mit dem Vertrieb ist. Wie viel Einfluss und Anerkennung bekommt Pre-Sales in deiner Organisation? Jan, möchtest du die Frage für dich beantworten?
Ja, also ich kann natürlich nicht für ganz SAP sprechen. Ne? Also ich würde sagen, immer noch zu wenig.
Also 5 bedeutet genauso viel wie der Vertrieb. Weniger bedeutet weniger, mehr.
Ja, also kommt auf den Bereich auch an. Ne? Ich habe keine Lust, das zu pauschalisieren.
Aber ja, die Frage ist leider pauschal gestellt, aber fair. Ja,
genau. Aber ich würde sagen, tendenziell immer noch ein bisschen zu wenig.
Also weniger als der Vertrieb. Also zu wenig heißt ja schon weniger als notwendig wäre. Du könntest ja auch sagen, bei uns ist es eine 4 und ist auch okay so, weil der Vertrieb vielleicht einfach nochmal einen höheren Stellenwert hat. Könnte man ja sagen.
Ja, nee, ist richtig, was du sagst. Also immer noch ein bisschen weniger als der Vertrieb.
Tatsächlich war die Medianantwort 5, also gleichwertig. Und 46% der Antwortenden sagen gleich viel Einfluss wie vor 12 Monaten. Aber 41% sagen mehr Einfluss. Also wir haben einen Trend hin zu mehr Einfluss und mehr Anerkennung. Und nur 8% sagen weniger. Also offensichtlich haben wir einen Trend. Ich würde es jetzt mal schon ins Positive formulieren. Ja, haben wir auch hier schon im Podcast häufiger diskutiert, dass auch in unserer Wahrnehmung die Aufmerksamkeit, die Pre-Sales heute geschenkt wird, eine andere ist als noch vor, ich würde schon sagen, 3 oder 4 Jahren vielleicht sogar.
Wochen, ja, gut, zurück. Wobei, sag ich mal, Einfluss und Anerkennung natürlich auch zwei verschiedene Parameter oder.
Wie du richtig gesagt hast, die Frage ist pauschal gestellt.
Ja. Oder KPIs sind. Aber ich finde schon auch, dass, wie du gerade gesagt hast, da ist auch, finde ich, so ein Trend erkennbar, wo die Wertigkeit des Pre-Sales allgemein extrem steigt. Also aus meiner Sicht auch verdientermaßen und sinnvollermaßen. Und sich aber das halt in Organisationen auch durchaus noch etablieren muss. Ne? Und halt oft auch ein kulturelles Thema wieder ist und auch ein Stück weit ein Mindset-Thema und sich halt noch entwickeln muss.
Ja. Ich finde es aber besonders schön, wenn Menschen das Wort Stück weit benutzen.
Ja, du kannst es ja rausschneiden lassen, ist ja dein Podcast.
Nö, das lassen wir drin. Wir kommen zum letzten Punkt, Punkt Nummer 20. Welche KPIs werden benutzt, um in deiner Pre-Sales-Organisation die Performance zu messen? Nochmal ein schöner Bang am Ende.
Ja, ACV, ganz klar.
Ich habe tatsächlich die Top 7 habe ich mir rausgesucht. Ja, und du triffst den Nagel auf den Kopf. Ist nämlich tatsächlich der meistgenannte auf Platz 1. Sie nennt es hier ARR, Annual Recurring Revenue, ARR oder ACV, Annual Contract Value. Ja, ist aber im Prinzip das Gleiche. Irgendein Controller wird mir jetzt eine böse E-Mail schicken, wenn ich das so sage. Anyway, zweiter Punkt. Und das fand ich schon spannend. Feedback von Sales als KPI für Pre-Sales Performance.
Ja, aber das finde ich gut.
Ja.
Also ich finde es das gut, dass du da so einen Dialog hast. Ne? Ich meine, das sind ja intern gesehen schon auch so ein bisschen unsere Kunden. Ne? Also wenn man mal diese Brille anziehen will. Also im Idealfall natürlich unsere Partner, aber wir sind ja schon dazu da, die auch optimal zu unterstützen. Von daher finde ich das einen validen Punkt. Ne? Gleichzeitig in die andere Richtung aber auch.
Fair. Der dritthäufigst genannte KPI ist Demo-Aktivitäten. Na, dann Punkt Nummer 4, das Verhältnis von gewonnenen zu verlorenen Deals. Mhm. Wo ich auch schon sage, also wenn die beiden tatsächlich gleichzeitig da wären, hätte ich ein Problem. Ne? Also einerseits, wenn du mir sagst, ich soll viele Demos machen und dann gleichzeitig mich auf Lost-One-Ratio misst, das Verhältnis von gewonnenen zu verlorenen Deals, dann wird es irgendwie problematisch ein bisschen. Dann haben wir noch den Technical Win, ne? Wo sich da auch mir immer wieder die Frage stellt, wie weiß ich das eigentlich so genau, ob der jetzt wirklich errungen wurde oder nicht. Also ich kann den Technical Win bekommen und vielleicht nicht den echten Win. Also der Vertrag kommt trotzdem nicht zustande. Dann hast du da so eine Ungenauigkeit drin. Und den letzten Punkt, und da können wir vielleicht noch einmal kurz drüber sprechen, weil ich den sehr spannend finde, Customer Feedback. KPI für Presales Performance, Customer Feedback. Finde ich richtig geil.
Ich fand alle Sachen gut, die du gesagt hast. Wir könnten wahrscheinlich zu jedem von den Punkten eine eigene Folge machen. Ich würde auch nochmal wiederkommen als Gast.
Na, mal schauen, wie die Folge ankommt.
Ja, obwohl ich hier so wirklich sehr unfreundlich behandelt wurde, muss ich mal sagen. Aber ich finde das super, weißt du? Ich meine, am Ende zählt ja auch irgendwie Outcome. Ne? Und Outcome bei uns heißt ja letztendlich, wir gewinnen diesen Deal, wir closen das Ding, der ACV wird gebucht und der Kunde renewt dann da seinen Deal. Und ich könnte ja schon sagen, Happy Customer heißt dann auch, es geht weiter und die verlängern mit uns ihre Verträge. Und wie happy die sind, kann ich sie jederzeit fragen. Ich finde es gut. Und ich finde, man sollte sich dem auch stellen. Ne? Dafür sind wir da, unsere Kunden glücklich und happy zu machen. Und also ich glaube nicht, dass du das, also dass es super einfach ist, es aufzubauen. Ne? Und dass du sehr sensibel auch sein solltest. Wie misst du das jetzt? Was fließt da genau rein? Weil es könnte auch ausbremsen. Aber seinen Kunden zu fragen, wie es ihm geht und ob er happy ist und was ich besser machen kann, finde ich top.
Ein schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. Danke dafür, Jan. Schön, dass du als Gast in meinem Podcast warst.
Danke, dass ich mal dabei sein durfte.
Wenn euch die Folge gefallen hat, morgen gibt es den zweiten Teil. Da kommt der Geschäftsführer von Consensus, also die Firma, die tatsächlich hier diesen Report mal erfasst hat, diese Studie. Einmal im Jahr machen die das. Link dazu nochmal in den Shownotes. Kommt zu Gast. Wir stellen ihm ein paar Fragen. Ich fand das Gespräch super gut. Sein Marketingmanager war auch dabei, haben sich beide dazu geäußert. Ja, tune in. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf LinkedIn. Das finden wir mal gut. Dann sehen wir, ob die Sachen hier ankommen, die wir erzählen. Und somit vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald.